Wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Reihe 42 Tage Leben für meine Freunde. Und ich hoffe, dass ihr die letzten Wochen viele gute Impulse mitgenommen habt und dass vielleicht auch das ein oder andere schon ganz praktisch, ganz konkret umgesetzt werden konnte. Unser Wunsch ist es ja, dass letztlich allen bewusst wird, dass jeder von uns berufen ist, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und dass wir das auf eine Art und Weise tun dürfen, die uns entspricht, die sich für uns nicht komisch anfühlt und auch nicht für unser Gegenüber. Die Überschrift der letzten Predigt lautet: Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus einladend. Was ist damit gemeint? Also letztlich stecken da zwei Aspekte mit drin. Eine Möglichkeit, diesen Satz zu verstehen, wäre, dass ich Menschen zum Beispiel zu gemeindlichen Veranstaltungen einlade. Zu einem Gottesdienst oder zu einem Konzert, eine Evangelisationsveranstaltung. Oder vielleicht auch, dass ich Menschen zu mir nach Hause zum Essen einlade. Vielleicht mein Arbeitskollege, damit man auch mal ein bisschen über private Sachen ins Gespräch kommt, nicht nur über die Arbeit spricht. Also das ist ein Weg, wie wir Jesus zu Menschen bringen können, indem wir sie zu einer guten Veranstaltung oder eben auch zu sich nach Hause einladen. So gibt es zum Beispiel nächste Woche die Möglichkeit, Leute ins Kino einzuladen zum Film von Philipp Mickenbecker oder über Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys. Und dieser Film wird bestimmt so manche Menschen ansprechen und ins Nachdenken bringen. Also das so als kleiner Werbeteaser, eine Möglichkeit, einladend die gute Nachricht zu verbreiten. Eine andere Möglichkeit, diesen Satz zu verstehen, ist, wir verkündigen die frohe Botschaft von Jesus, indem wir Menschen ganz konkret zu Jesus einladen. Christ zu werden ist ja bei den meisten Menschen eher ein langer Prozess, eine längere Wegstrecke. Am Anfang ist man vielleicht völlig desinteressiert, man will von Gott nichts wissen. Bei manchen ist es nicht nur Desinteresse, sondern auch Abneigung, haben vielleicht schlechte Erfahrungen mit Kirche oder mit Christen gemacht oder eine Leidsituation erlebt und schieben dann Gott die Schuld in die Schuhe, weil er dieses Leid zugelassen hat. Und dann kann es sein, dass aber immer wieder so, ich sag mal, Samen gesät werden und dieser Mensch plötzlich sich anfängt, wieder für den Glauben zu interessieren, ersuchend wird. Vielleicht habt ihr solche Menschen in eurem Umfeld, wo ihr merkt, da ist diese Person, ist auf dieser Suche und ihr habt vielleicht schon so manche Gespräche mit ihr über den Glauben gehabt. Habt vielleicht schon eure Lebensgeschichte mit Jesus erzählt, konntet schon das Evangelium erklären. Und manchmal geschieht es, dass es dann bei Personen in dem Sinn einfach Klick macht und sie erkennen, jetzt sind sie gefragt, sie dürfen diesen Glauben dankbar aus der Hand Gottes nehmen. Sie dürfen sich jetzt in die Arme Gottes fallen lassen. Aber es gibt auch Menschen, die ringen und hinterfragen weiter und merken, sie sind sich unsicher und wissen einfach nicht, was sie jetzt tun sollen mit dem, was sie vielleicht über Gott schon gehört haben. Die sich vielleicht diese Frage stellen, ja, soll ich es jetzt mit diesem Jesus wagen oder nicht? Und da kann es manchmal hilfreich sein, wenn man einen solchen Menschen ganz bewusst zu einem Leben mit Jesus einlädt. Also, dass man bildlich gesprochen zu einer Art Hebamme wird, so ein Geburtshelfer. Manche Menschen brauchen so einen Begleiter, der sie zur richtigen Zeit konkret einlädt, diesen Schritt zu gehen. Der Glaube hat ja, ich sag mal, zwei Seiten. Die eine Seite ist der, dass der Mensch von sich aus eigentlich nicht glauben kann. Also niemand kann einfach sagen, so ab heute glaube ich jetzt an Gott. Sondern der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Um glauben zu können, muss sich Gott mir offenbaren, muss Gott mir mein Herz aufmachen. Also ich glaube an ihn, weil Gott sich mir gegenüber bemerkbar gemacht hat, weil er mich umworben hat, weil er mir die Augen aufgemacht hat. Ich kann mir letztlich nichts auf meinen Glauben einbilden. Zu glauben bedeutet, ich bin von diesem Gott ergriffen worden, passiv. Das ist so die eine Seite des Glaubens, aber Glauben ist ja ein Verb, ist ein aktives Verb. Ich glaube, oder man könnte ja auch eigentlich übersetzen, ich vertraue. Ich vertraue mich diesem Gott an. Das ist ja der Kern des Glaubens und dabei bin ich doch nicht nur ganz passiv. Also ich entscheide mich ja jeden Tag aufs Neue, diesem Jesus zum Vertrauen, Ja, im Wissen, dass der Glaube letztlich ein Geschenk Gottes ist, dass es überhaupt nur möglich ist, weil Gott das möglich gemacht hat. Aber dennoch versuche ich ja täglich, Hand in Hand mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen. Und ich würde sagen, auf diese erste Seite der Medaille, da habe ich auch als Hebamme keinen Einfluss. Also du kannst jemandem noch so gut deine Geschichte mit Jesus erzählen, diesen Jesus in allen schillernden Farben beschreiben, aber ob zum Beispiel deine Freundin davon ergriffen wird oder nicht, das hast du letztlich nicht in der Hand. Ob sich ihr das Geheimnis des Glaubens erschließt, das kann nur der Heilige Geist bewirken. Aber bei der zweiten Seite der Medaille, da haben wir zum Teil einen gewissen Einfluss drauf. Also wir können Menschen ermutigen, vertrauensvoll die Hand Gottes zu ergreifen. Wir können Menschen einladen, ich sag's mal, den Weg mit Jesus auszuprobieren. Manche brauchen das, manche müssen zu diesem Schritt eingeladen werden. Manche brauchen diese Art von Hebammendienst, die vielleicht einfach mal sagen, komm, jetzt beten wir mal. Oder komm, jetzt lesen wir mal gemeinsam so ein Evangelium durch und gehen mal diesem Jesus auf die Spur. Oder komm, jetzt besuchen wir mal einen Gottesdienst. Und wenn jemand vielleicht eine schwierige seelische Verletzung erlebt hat, zu sagen, komm, ich bete mal dafür, wir bringen das jetzt mal vor Gott. Wir beten um Heilung oder wir beten um Versöhnung. Und ganz wichtig dabei ist ja letztlich, dass wir auch niemanden dazu drängen. Also es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu überzeugen wollen, im Sinne von jetzt mach das endlich mal fest. Eine Hebamme hat ja auch wenig Einfluss drauf, wie lange so ein Geburtsvorgang geht. Sie kann es nur begleiten und darum, glaube ich, sollten wir das auch nicht drängen oder selber versuchen, irgendwie zu machen. Aber wir können ja auch Gott fragen, Herr, ist es jetzt dran, diese Person mal konkret einzuladen? Ist diese Person jetzt soweit? Wird hier so eine Art Hebammendienst gebraucht? Und genau dasselbe gilt auch, wenn wir Leute vielleicht zu Veranstaltungen einladen wollen. Jemanden in eine Gemeinde, in einen Gottesdienst einzuladen, das ist für viele ein großer Schritt. Also die Hemmschwelle als völlig Außenstehender, in eine Gemeinde, in einen Gottesdienst zu gehen, wo man eigentlich niemand kennt, wo einem der ganze Ablauf, die ganze Szene fremd ist, da ist die Hemmschwelle wirklich groß. Und vielleicht ist die Person ja noch gar nicht so weit und Gottesdienst wäre vielleicht eher noch zu abschreckend. Vielleicht wäre da eine Einladung zum Abendessen dann besser oder zu einem Weihnachtskonzert oder was weiß ich. Also ich denke, auch hier dürfen wir Gott fragen, Herr, was ist für diese Person dran? Soll ich sie zu mir nach Hause einladen, ins Kino nächste Woche, zu einem Gottesdienst, zu einem Feuerabend, der für die Männer sicher auch niederschwelliger ist als ein Gottesdienstbesuch? Also auch hier Gott zu fragen, was ist für diese Person dran? Und wenn wir Menschen zu einem Leben mit Christus einladen, dann tun wir das letztlich, weil Gott selber ein einladender Gott ist. Also in der Bibel, da werden in vielen Geschichten wird Gott vorgestellt als einer, der Menschen zu sich einlädt. Wir kommen mal zur ersten Bibelstelle, die habe ich jetzt jeweils auch auf der PowerPoint. In Jesaja 25, Vers 6 bis 8, ein Text, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber den ich ganz spannend fand. Da steht, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. Also hier lädt Gott alle Völker zum krassen Festmahl ein. Also ich finde das ein mega geniales Bild. Gott, der Gastgeber für die ganze Welt. Oder eine andere Szene, die uns vielleicht auch nicht so geläufig ist, nach dem Auszug aus Ägypten, sie lagen dann am Sinai, da ist dieser Bundesschluss, der ja, ich sag mal, viele Etappen hier beinhaltet hat. Und eine davon ist in 2. Mose 24, 9 bis 11 beschrieben. Da heißt es dann, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels, und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Also Gott ist hier in der großen Szene, wo Gott diesen Bund schließen will, und da ruft er Mose und 73 der Ältesten zu sich hinauf, wo sie, wie auch immer wir uns das dann vorzustellen haben, irgendwie Gott geschaut haben. Und dann heißt es, dass sie in seinem Angesicht, in seiner Gegenwart aßen und tranken. Und das ist letztlich auch wie so eine Art Einladung Gottes zu verstehen. Er lädt hier die Anführer des Volkes ein, um jetzt diesen Bundesschluss mit einem festlichen Essen zu besiegeln. Also zu so einem Ereignis gehört ein Essen dazu, das ist ganz klar. Und so kann auch hier Gott eigentlich als einladender Gott verstanden werden. Oder ein weiterer Vers im Neuen Testament, da lädt Jesus zu sich ein, wenn er sagt, ein bisschen anders übersetzt, komm zu mir, der du dich plagst und vor deiner Last fast erdrückt wirst. Ich werde sie dir abnehmen. Nimm mein Joch auf dich und lerne von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Also was für eine Einladung Jesu hier an uns. Wir dürfen zu ihm kommen mit unserer Last und er wird sie uns abnehmen und unsere Seele wird bei ihm Ruhe finden. Bei ihm kommen wir zur Ruhe, bei ihm können wir im Trubel des Alltages mal alles hinter uns lassen und uns entspannen. Und es ist interessant, dass hier die Last, die hier gemeint ist im Kontext, geht es hier um die religiöse Last durch die ganzen Gebote. Also auch diese Last, die religiöse Last, will Jesus von uns nehmen. Nimmst du diese Einladung an? Oder Johannes 6, da heißt es, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, wer sich an mich hält, wird keinen Durst haben. Auch das ist wieder eine Einladung Jesu, eine Einladung, satt zu werden, eine Einladung, unsere Bedürfnisse stillen zu lassen. Und Jesus bietet sich hier voll und ganz an. Also dieses Bild, Jesus als Leib Brot zu essen, bedeutet ja eigentlich, Jesus ganz aufzunehmen. Also er ist bereit, sich uneingeschränkt uns zu verschenken und in uns Wohnung zu nehmen. Also eigentlich eine Einladung für ein ganz inniges Verhältnis mit diesem Jesus höchstpersönlich. Und ein letztes Beispiel, über das ich immer wieder staune, wenn ich das lese, ist ein Gleichnis in Lukas 12. Da heißt es, haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen. Seid wie Diener, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich umgürten, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Also in dieser Geschichte vergleicht sich eigentlich Jesus mit einem Herrn, der was völlig Verrücktes tut. Etwas, was wahrscheinlich kein normaler Mensch irgendwie groß nachvollziehen konnte. Nämlich, er vertauscht die Rollen. Er lädt seine Diener an den Tisch und bedient sie. Also steht, dass er sich umgürtet. Was ist damit gemeint? Im Orient früher oder auch heute noch trägt man ja diese weiten, luftigen Gewänder, einfach wegen der Hitze. Wenn man aber arbeitet, dann macht man einen Gürtel rum, dass man nicht über seine Gewänder stolpert oder was weiß ich. Und er nutzt jetzt dieses Bild und sagt, der Herr, der von der Hochzeit heimkommt, umgürtet sich. Und dann bittet er seine Sklaven, das ist letztlich dasselbe Wort, ob Diener oder Sklave, im Griechischen selber Wort. Diener klingt ein bisschen netter, Sklave ist aber wahrscheinlich letztlich das, was gemeint ist. Er bittet seine Sklaven zu Tisch und bedient sie. Und das ist schon erstaunlich, dass ein Hausherr einen Gast bedient. Das ist normal in der Kultur, aber sicher nicht seine Sklaven. Und dann kann man sich fragen, ja, mit was bedient er sie denn? Es ist abends, spät in der Nacht. Dem Küchenpersonal war klar, da ist er auf einer Hochzeit, da wird jetzt nichts gekocht. Ein Ausleger meint ja, wahrscheinlich bringt er was von der Hochzeit mit. Und er schickt nicht einfach irgendeinen anderen Sklaven von der Hochzeit mit ein bisschen Essen und sagt, hier, bring das mal meinen Dienern, sondern wahrscheinlich nimmt er da selber was Feines mit von der Tafel, geht nach Hause und gibt das seinen Sklaven. Er bittet sie an den Tisch, wo ja normalerweise nur die Familie sitzt und speist und wahrscheinlich an dem noch nie einer der Sklaven gesessen hat. Aber jetzt lädt dieser Herr seinen Tisch ein und reicht ihnen diese Hochzeitsspeisen. Also was für eine verkehrte Welt. So musste das Gleichnis wahrscheinlich einem antiken Menschen am Anfang völlig absurd kommen. Ich habe mir so überlegt, naja, Könige, stellt uns mal vielleicht den König Charles vor. Der zieht jetzt eine Schürze an, geht in die Küche und bedient seine Diener. Wenn die KI jetzt schon so weit wäre, ist sie wahrscheinlich schon, aber da könnten wir jetzt mal so ein Video machen, wie das der König Charles so machen würde, wäre sicher mal spannend zu sehen. Ihr müsst euch jetzt mit eurem inneren Video aber begnügen, wie der König eine Schürze anzieht und seine Diener bedient. Also so sagt dieses Gleichnis eigentlich etwas Ungeheuerliches aus über Gott, dass Gott den Menschen einlädt und dem Menschen dient. Für den antiken Menschen war klar, der Mensch dient Gott, aber sicher nicht umgekehrt. Was für ein Gott kehrt dieses Verhältnis aber um? Und so gäbe es noch viele Texte, die man sich anschauen könnte und die auf unterschiedliche Art und Weise uns Gott als einen beschreiben, der die Menschen immer wieder einlädt, der es gut mit den Menschen meint, der großzügig ist. Und das ist letztlich die Basis, warum auch wir Menschen einladen dürfen, weil Gott ein einladender Gott ist. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich glaube, man darf den Satz auch so verstehen im Sinne von, lasst euch einladen zu Gott oder lasst euch einladen von Gott. Wir dürfen Menschen zu Gott einladen, weil Gott selber ein einladender Gott ist. Und so macht euch wirklich Gedanken, so vielleicht die nächste Woche, wo stehen eure VIPs? Welche Art von Einladung könnte es sein, die sie gerade gebrauchen? Ist vielleicht zuerst mal eine Einladung zu sich nach Hause, eine Einladung zu einer Veranstaltung, vielleicht sogar zum Gottesdienst? Oder ist die Person schon so weit, dass man merkt, doch, jetzt ist es mal dran, sie auch wirklich direkt zu Jesus einzuladen, ihr Mut zu machen, sich auf diesen Weg zu begehen, diesen Schritt zu wagen, vielleicht mal ein Gebet zu sprechen oder mal ein Experiment zu machen. Das habe ich mal in einem Buch gelesen, wo ich gedacht habe, ja, das kann vielleicht für den einen oder anderen auch eine gute Idee sein, so einer Person, die noch so unsicher ist, für ein Experiment herauszufordern und zu sagen, jetzt leb mal einen Monat wie ein gläubiger Christ. Versuch das mal. Versuch mal täglich zu beten, mal in der Bibel zu lesen, besuch mal Gottesdienst, überleg dir mal, wie jetzt die christliche Ethik, wie ich die umsetzen könnte und dann zieh nach einem Monat mal ein Fazit. Wie ist es dir ergangen? Wie hast du dich dabei gefühlt beim Beten, beim Bibellesen? Was hat das mit dir gemacht? Also das kann eine spannende Erfahrung sein für jemand, der sich irgendwie noch unsicher ist, zu sagen, okay, ich probiere das mal einen Monat aus. Also frag doch Gott, was ist für eure VIPs, was ist jetzt dran? Und so kommen wir zum Ende unserer Reihe und ich hätte gern die letzte PowerPoint, wo ich einfach nochmal kurz diese 6 Themen, ich werde die nicht zusammenfassen, nur nochmal die Titel erwähnen, dass wir nochmal im Kopf haben, um was es ging. Ich verkündige die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung, so als Grundlage. Dann, wie es mir entspricht. Was bin ich für ein Typ? Ihr denkt an die Predigt von Ilse. Oder indem ich mich investiere. Indem ich mich wirklich interessiere für die Menschen. Oder erzählend. Eben, da geht es auch um die Lebensgeschichte, was Markus gepredigt hat. Oder eben einladend. Und ich hoffe eben, dass es bei diesen 5, 6 Wochen, die wir jetzt damit verbracht haben, dass es nicht einfach nur beim Nachdenken geblieben ist, sondern dass es uns wirklich gelingt, das ein oder andere praktisch umzusetzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann als Gemeinde jetzt nicht einfach so einen Haken ranmachen, jawohl, Projekt abgeschlossen, können es wieder in die Schublade reinstecken, sondern dass wir das eher als einen Anfang sehen oder verstehen, so ein Auftakt zu einem Leben in diesem Bewusstsein, dass wir in unserem Umfeld Jesu Botschafter sein können. Jesus hat ja mal seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er hat nicht gesagt, manche von euch sind das Licht der Welt oder vielleicht könnt ihr das Licht sein, wenn ihr wollt oder wenn ihr dann ganz viel studiert habt und die Bibel auswendig könnt, dann seid ihr vielleicht ein Licht. Sondern er sagt, nein, ihr seid Licht, Punkt, weil ich euch zu einem Licht mache. Und darum, glaube ich, darf ich auch das dir heute zusprechen. Du bist ein Licht. Du bist ein Licht in deinem Umfeld. Und vielleicht bist du für deinen Nachbarn oder deinen Arbeitskollegen der einzige gläubige Christ, den sie kennt. Der einzige lebendige Brief Christi, wie das Paulus mal den Korinthern schreibt. Und so wünsche ich mir, dass wir dann wirklich wie Paulus sagen können, ich schäme mich dieser frohen Botschaft nicht von Jesus, denn es ist letztlich die Kraft Gottes zur Rettung. Amen.